Hallo! Nee, ich bin gar nicht Freddy. Trotzdem, wunderschönes Hallo an euch alle. Ihr wisst natürlich irgendwo, ob er jetzt schon eingeblendet ist oder nicht, wird Freddy auftauchen. Aber wir haben nicht nur eine neue Folge, wir haben auch einen neuen Gast, denn wir testen ja gerade so ein paar Padawane sozusagen. An der Stelle nochmal danke an alle, die sich bei uns beworben haben. Es war eigentlich einfach immer cool, dass ihr was geschickt habt, dass ihr euch gemeldet habt. Wie gesagt, fühlt euch nicht traurig, wenn ihr jetzt hier nicht dabei seid. Es gibt bestimmt noch andere Chancen. Aber heute gehört der Abend Louis.
Hallo und Servus zusammen. Grüß euch.
Ja, Servus.
Bevor wir kurz zu unserem Sponsor noch kommen, damit ihr auch wisst, um was es heute geht. Wir lassen ja jetzt quasi den Februar immer unsere Gäste so ein bisschen sich ausprobieren und deswegen hat Louis auch ein Thema mitgebracht, da wird es um Decks von Null bis zum fertigen Deck gehen, also so ein richtig schöner Homebrew, kein Precon kaufen, sondern selber was zusammenstellen. Bevor wir da aber genau reingehen und wir unter anderem über einen Jeskai-Commander sprechen, der Freddy und mich hartnäckig verfolgt wie ein japanischer Fluch, Sarah Michelle Gellar, zumindest im Remake eines bekannten Horrorfilms. Kurzer Shoutout an unseren Sponsor Ultimate Guard. Wir sind seit Anfang 2024 sind wir in der Ultimate Guard Familie und das ist cool, weil sowohl Freddy als auch ich mögen Ultimate Guard. Wir haben ganz viele Sachen in Ultimate Guard Sleeves gesleeved, logischerweise. Also ich kann die Decks an einer Hand abzählen, wo es nicht so ist, weil ich von ganz früher, es gibt noch so super billow Klarsicht Sachen, die noch aus meiner Schulhofzeit sind. Da sind Karten nur drin, damit sie nicht quasi verbodern.
Ja. Yeah.
Aber
Und außerdem noch eine kleine Ankündigung eben zu Ultimate Guard. Die wollen jetzt auch ein bisschen mehr im Streaming-Bereich machen. Also falls ihr wollt, twitch.tv @ultimateguardlive. Oder /ultimateguardlive. Tatsächlich auch von Nackt und Rosa damals jemand und Oops All Salt, Henning, die wollen da dann ein bisschen mehr die Streaming-Schiene ankurbeln und ich habe das halt heute gesehen und wollte einfach mal einen Shoutout geben, weil es wäre schon ziemlich cool, da vielleicht ein bisschen Support zu finden. Vor allem, weil das sind Leute, bei denen waren wir schon mal zu Gast oder hatten schon mal als Gast. Und das jetzt so zu sehen, ist eigentlich cool.
Und man sollte Magic-Content auf Twitch immer ein bisschen Liebe da lassen, weil, ja, wir alle lieben Magic, aber im großen, riesigen Twitch-Kosmos ist Magic halt wirklich nur so eine kleine Nische. Und da ist es mega frustrierend, wenn man super coolen Content macht. Ich meine, man kann sich ja mal umschauen. Eigentlich sind alle Leute, die wir auch schon mal hier hatten, die auch auf Twitch unterwegs sind, es macht Spaß zuzuschauen. Aber trotzdem, man muss halt auch mal die Magic-Spieler dahin bringen. Deswegen schaut euch das an, wenn es stattfindet.
Support ist kein Mord, meine Freunde.
Exakt.
Ja. Ein Mord in Karl auf Merner.
Aber auf jeden Fall nochmal danke an Ultimate Guard. Wir sehen uns am Ende der Folge nochmal wieder mit was anderem Kleinem, was ich entdeckt habe. Aber kommen wir doch jetzt erstmal zur Folge. Erstmal natürlich nochmal Hi Louis, Hi Freddy, Homebrew.
Tschaske.
Erstmal Louis.
Genau. Ja.
Gehen wir mal ein bisschen Background von dir, damit die Leute wissen, woher du kommst, wer du bist und was so dein... Als welchen Spielertyp oder so würdest du dich zum Beispiel einschätzen?
Also, wie ihr schon gesagt habt, ich bin Louis. Meisten nennen mich Louis. Ich bin 29 Jahre alt, leidenschaftlicher Magic-Spieler. Ich spiele ungefähr seit 10 Jahren mittlerweile Magic. Die meiste Zeit davon mit Modern, so bin ich in die ganze Szene ein bisschen reingerutscht. Und seit 2019 habe ich mich mit dem besten Format der Welt angefreundet, Commander. Zu meinem Spielstil, ich bin mehr der Casual- und Fun-Player in Commander. Kompetitive Züge machen schon auch Spaß, aber wenn ich ein bisschen Chaos am Tisch stiften kann oder für Wow-Momente sorgen kann, dann nehme ich das am liebsten mit eigentlich,
Genau, aber heute geht es ja stark um Deckbau und wieso hast du das Thema so ein bisschen angestoßen eigentlich? Oder wieso liegt dir das so ein wenig auf dem Herzen?
Deckbau liegt mir deswegen am Herzen, gerade zum Thema Commander, weil das für mich das perfekte Format dafür ist, Decks zu bauen. Wenn ich mir kompetitive Formate wie Modern zum Beispiel anschaue, dann ist das immer sehr in einem vorgegebenen Konstrukt schon da. Man kann sich nicht so großartig austoben in dem Ganzen, weil man eine klare Linie eigentlich schon verfolgen muss, um mitzuhalten. Natürlich gibt es Fun-Brews, die man auch in kompetitiven Formaten machen kann, aber im Endeffekt wird man wenig Spaß damit haben. In Commander hat man diesen geilen Kitchen-Table-Flair einfach, den ich mir immer beibehalten will eigentlich. Und ja. Das Schöne am Homebrew ist ja, man kann sich an seinen Kartenpool hocken, man ist nur ein bisschen am Sortieren, man findet dann ein, zwei Karten und sich denkt, ach cool, die habe ich schon komplett vergessen. Irgendein alter Tribe, zum Beispiel Insekten. Ich habe haufenweise Insekten bei mir rumliegen gehabt, aber ich wusste nie, was ich damit anfangen soll. Irgendwann zu Modern Horizons sehe ich, es wird Grist gedruckt. Perfekt, ich kann irgendwas damit zusammenbasteln. So hat es für mich angefangen eigentlich.
Ja, ich habe auch mal, Grist ist eine meiner absoluten Lieblingskarten geworden, während ich Nemata und Cheddarfang gespielt habe. Grist ist einfach ein... Gott, der hat damals ein bisschen die... Ich habe eine Wette gegen Fritz gewonnen, dass er als Commander spielbar sein wird. Das weiß ich noch. Und deswegen hasst er diese Karte, weil er hat diese Wette verloren.
Ich fand Christ fürchterlich, aber ihr wisst genau, wieso. Ist eine interessante Karte, das möchte ich euch aber durchaus zugeben.
Nee.
Nee. Cooles Artwork auch.
Ja. Na gut.
Dann geht's doch mal ins Eingemachte. Christ, den hast du extra aufgeschrieben in den Shownotes.
Genau, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich werde ihn mal auch gleich vorstellen, für die, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Grist ist ein Golgari-Commander für ein farbloses Schwarz-Grün, kommt mit 3 Loyalty-Marken ins Spiel und hat die passive Fähigkeit, solange Grist der Hangar-Tide nicht auf dem Schlachtfeld liegt, gilt er als 1-1 Insekt-Kreatur in Zusatz zu seinen anderen Typen. Als Plus-1-Fähigkeit, man kreiert eine 1-1 schwarz-grüne Insekten-Kreaturen-Token, man mildt eine Karte. Und jetzt kommt das Schöne, wenn es ein Insekt ist, das gemillt wird, wiederholt man den Prozess. Die -2-Fähigkeit sagt, you may sacrifice a creature. Man muss nicht, man kann. Wenn man es tut, zerstört man eine Kreatur oder einen Planeswalker seiner Wahl. Und beim -5 verliert jeder Gegner Leben in Höhe der Kreaturen, die sich in dem eigenen Friedhof befinden. Ja.
Das ist, glaube ich, ein guter Commander, um sich tatsächlich, so wie du es gesagt hast, mal hinzusetzen und so dieses klassische Homebrew-Erlebnis zu starten, wo man einfach mal alle seine Karten, die man hat, durchschaut, weil in der Theorie, ist jetzt noch nicht irgendwie gestreamlined oder so, in der Theorie wird es ja reichen, wenn du einfach jedes Insekt, das du in den passenden Farben hast, da rein tust, weil du willst ja so viele Insekten wie möglich in den Friedhof bringen, das ist dir scheißegal erstmal, was die können. Und du willst halt, dass sich dieser Prozess die ganze Zeit wiederholt. Und dazu kannst du ja wirklich erstmal alles, also kannst du aus den Anfangstagen von Magic bis heute, dir im Grunde jedes halbwegs okaye Insekt, das keine 8 Mana kostet, erstmal ins Deck tun.
Ja. Und vor allem eine Sache, die halt eben wichtig ist, ist, du millst eine Karte und du machst einen 1-1 Insekt und das ist egal, was du millst. Wenn du ein Land millst, machst du immer noch den ersten das erste Insekt und den ersten 1-1-Counter den ersten 1-1-Token. Und was ich eben extrem wichtig fand an Grist, ist, dass er eine super interessante Form von Removal ist, von du darfst die Kreatur opfern und dann was zerstören. Einfach, es kann ein Mörder sein, effektiv, also und dann bleibt Grist halt noch da. Und das da bleiben und dann über mehrere Runden diesen Wert zu akkumulieren ist ziemlich stark.
Ja, vor allem lässt sich damit ordentlicher Schabernack anstellen.
Aber jetzt, glaube ich, fangen wir schon mal mit das Erste an. Christ hat 3 Fähigkeiten. Hm. Was fällt uns als Erstes ins Auge tatsächlich davon? Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so ein unwichtiger Aspekt. Wie fängt man damit an, ein Deck zu konzipieren? Also, möchte ich um die -5 Fähigkeit bauen? Jeder Gegner verliert so viel Leben wie gleich der Kreaturen in deinem Friedhof. Oder möchte ich um die +1 bauen, um so viele Insekten wie möglich zu haben. Oder möchte ich um den Removal bauen, um den Removal-Aspekt bauen, dass diese Karte halt einfach schön passiv da ist und Teil eines Golgari-Control-Decks werden. Weil es ist ein super starker Golgari-Control-Commander auch generell. Und inwiefern möchte man diese Effekte überhaupt vereinen? Und ich glaube, das ist schon mal das Erste, wo man so sagen könnte, eigentlich, wenn man sagt, ein Konzept zu finden, finde ich es sehr wichtig, sich zu hinterfragen, was gefällt mir an den Commander eigentlich am meisten.
Ja, ich finde es auch wichtig, mal zu gucken, was für eine Geschwindigkeit man mit dem Commander erreichen kann, weil gerade bei Planeswalkern kann es ja sein, dass bereits die Zweier schon nicht erreichbar ist im allerersten Zug, also die zweite Fähigkeit, weil sie halt entweder ihn komplett zerstört, was immer noch wert sein kann, die ganze Nummer, also absolut, ich spreche von Garruk, das kann es immer wert sein, dass man einfach einen Haufen Karten zieht und dafür halt den Planeswalker direkt wieder wegschmeißt, aber so gut es auch ist, dass man als Commander-Christ immer wieder spielen kann, muss man ja schon ein bisschen darauf achten, dass er halt nicht am Ende unendlich viel Mana kostet, weil das kann ja ein Faktor sein, der einem dann schon schwere Knüppel zwischen die Beine wirft. Und das finde ich eigentlich, also so, auf sowas achte ich dann halt zumindest, dass ich zumindest zwei Sachen tun kann in dem Zug, in dem ich ihn spiele und halt so ein bisschen flexibel bleibt damit. Nicht darauf angewiesen bin, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die zweite Fähigkeit nur spielen könnte, wenn ich ihn schon einmal hochgetickt habe, da müsste ich ja in ein mehr oder weniger gut geschütztes Board reinspielen oder hoffen, und hoffen ist immer blöd, weil es funktioniert nicht. Und wenn ich das Board schon habe, ist dann die Frage, ob ich unbedingt den Commander dann noch brauche, um es jetzt noch besser zu machen. Und das finde ich eigentlich immer ganz, es ist für mich immer interessant, die Frage zu stellen.
Ja, ist auch eine gute Frage. Das macht Christ aber auch umso interessanter. Ich habe ihn selber beim Spielen in viele Richtungen ausprobiert. Anfangs erstmal im Playtest-Modus aggressiv Grist rausbringen, so viel Millen wie es geht. Vielleicht noch mit Surveil vorher mal gucken, was liegt denn oben auf meiner Bibliothek? Möchte ich das überhaupt wegkriegen? Sehe ich ein Insekt, das ich millen kann, um den Prozess zu wiederholen? Das hat schon die ersten Schwierigkeiten gegeben. Was auch zu einem kleinen Running Gag geworden ist. Weil okay. Grist bei mir noch nie funktioniert hat, witzigerweise. Oh. Wenn ich das Deck aber abgebe in einem Multiplayer, gewinnt es komischerweise.
Ach so, okay, verstehe.
Spricht nicht besonders für den Pilot, ne? Ich glaube aber auch, dass es durch den Running Gag so ein kleines Ding geworden ist, dass es beabsichtigt ist, dass er nicht so gut funktioniert. Da wird schon ein bisschen drauf geachtet.
Aber da kann man ja trotzdem drauf eingehen. Also du sagst, du stößt dir ein bisschen ein Bein tatsächlich. Also ich sage mal, weil Grist ist tatsächlich auch ein Commander, falls Leute das nicht wissen. Als der rauskam, war der überraschend interessant sogar bis in CEDH hoch. Und das lag einfach daran, dass der Removal war. Dass diese -2-Fähigkeit in so einem niedrigen Removal-Aspekt so unglaublich gut war. Einfach mit Grist immer und immer wieder Zeug zu schießen. Und deswegen kann man sich vielleicht hinterfragen, weil auch wenn eine Karte sagt Insekten und ich mache Bonuszeug, wenn Insekten kommen, vielleicht ist das stärkste Teil die Nebenklausel, der kleine Beisatz. Uns wurde vor kurzem gesagt, einer der wichtigsten Dinge, die wir rauswerfen, ist das Zeug, was wir nebenbei sagen. Und da ist die meiste Weisheit drin, weil es irgendwie so auf dem Ding rauskommt. Ich meine, danke für den Kommentar. Ich weiß zwar nicht, wie weise ich tatsächlich bin, aber bei 10.000 Insekten, denke ich mal, wird irgendwer schon ein bisschen Hirn haben. Und wenn man sagt, ich möchte das als starkes Control-Deck bauen, dann sollte man sich vielleicht nochmal die Frage stellen, möchte man wirklich Grist spielen? Weil als Control-Deck ist es möglich, aber vielleicht ist der tatsächliche Draw was anderes. Und man hat eine andere Alternative, wo vielleicht Grist sogar sehr stark in den Deck selbst drin ist. Also ich habe gesagt, ich habe es in Nemata gespielt. Mhm. Und Nemata sagt ja, dass alle Kreaturen, wenn sie sterben würden, stattdessen ins Exil geschickt werden. Und immer wenn Kreaturen von dir ins Exil geschickt werden oder sterben, immer wenn Kreaturen von dir sterben, bekommst du von Gegnern sterben, bekommst du einen 1-1 Zap-Rilling. Und so hat Alchrist auf mehrere Art und Weisen funktioniert, von ich opfere den Zapperling, um dein Monster zu schießen und ich bekomme den Zapperling wieder zurück. Und die haben sich super gut synergiert, tatsächlich. Also Christ war eine der besten Karten in Nemata und vielleicht ist das tatsächlich die Richtung, in die man das gehen möchte. Also selbst wenn man, aber vielleicht gefällt euch das Artwork so gut, dass man das trotzdem weiterverfolgen möchte. Wie geht man dann vor?
Also witzig, dass du es sagst mit Nemata. Ich spiele es nämlich genau andersrum. Nemata taucht in dem Deck auf, aber Christ bleibt der Commander. Gerade wie du auch sagst, der Sacrifice-Effekt ist unglaublich stark und lässt sich wahnsinnig toll kombinieren. Macht es aber auch dementsprechend eklig, wenn dann zusätzlich noch ein Grave Pact auf dem Feld zum Beispiel liegt. Und der jeden Opponent noch ein bisschen mitopfern lässt, macht man sich sehr schnell unbeliebt auf dem Tisch. Aber Insekten sollen auch nicht beliebt sein. Insekten sollen das Feld überrennen, rumwuseln und jedem ein ekliges Gefühl im Körper verpassen.
Moment, sind Insekten genau wie Elfen in Commander? Ich glaube schon, ja.
Ist auch ein bisschen Isoni ähnlich. Ist ein Elf und sie macht die meisten Insekten.
Ja, ich glaub, die gehören einfach zusammen.
Ja. Naja. Auf jeden Fall, ich sag mal, man legt sich jetzt auf ein Thema fest für weiter würde ich jetzt mal sagen, wir haben den Commander, wir wollen eine Idee haben, wir haben uns auf was festgelegt, wir wollen um die minus 2 bauen, sage ich mal. Was ist das Nächste, was wir machen können? Wollen wir es so stark wie möglich bauen oder wollen wir eine andere Idee anwenden? Also, das ist jetzt erstmal die Frage. Auf was möchten wir es bauen?
Ich glaube, aus dem kurzen Vorgespräch habe ich schon mitgenommen, dass Louis wahrscheinlich auch eher darauf geht, coole neue Karten reinzubauen und Karten, die einen interessieren, sodass man quasi, also das ist jetzt nur meine Einschätzung, du darfst es gleich noch ausführen, aber ich hatte so das Gefühl, ich spiele auch oft so, dass man, wenn man ein neues Deck baut, das wie so ein Flugzeugträger benutzt, auf dem man alles stationiert, was gerade cool und fancy ist und was man unbedingt mal in Aktion sehen will. Und dann sagt man sich immer, ja, okay, also wenn es in den ersten 3 Spielen nicht performt, kann ich es ja rausnehmen, aber ich möchte auf jeden Fall sehen, ob es performt und wenn nicht, warum.
Ja, also ich würde Grist in jedem Fall immer um die +1-Fähigkeit rumbauen. Der Control-Aspekt, den wirst du in diesem Deck zusätzlich haben, weil es werden Sack-Outlets in dem Deck auftauchen, die sich damit kombinieren lassen. Somit wirst du immer Zugriff auf die -2-Fähigkeit haben. Dadurch, dass die +1 gespielt wird, ist die -5 eigentlich so gut wie immer online. Und den schönen Schabernack, den ich mir für die +1-Fähigkeit ausgedacht habe. Das Problem an Grist ist, sage ich mal, die obere Bib zu kontrollieren ist manchmal nicht ganz leicht. Und oft millt man dann erstmal in ein Land rein oder in ein Enchantment, wie den Grave Pact oder andere Karten. Man möchte aber, so schnell es geht, Insekten reinkriegen. Da kann es einem schon mal helfen, eine Karte wie Buried Alive zu spielen und schon mal die ersten 3 Insekten da reinzupacken. Wenn man dann im Laufe des Spiels schon diverse Insekten in seinem Friedhof reingepackt hat, kann man Karten wie Bone Harvest zum Beispiel spielen. Eine schwarze Instant, die dir eine beliebige Anzahl an Kreaturen von deinem Friedhof wieder oben auf deine Bibliothek liegen lässt. Sagen wir mal, wir packen uns 10 Insekten wieder on top in unsere ersten Main, plus ein Grist und wiederholen die ganze Zeit diesen Prozess.
Ja. Genau, also das ist jetzt die Suche nach sogenannten Soft-Kombos. Forever Young ist, glaube ich, auch in diesen Sache. Ich glaube, eine 2-Mana schwarze Sorcery oder Instant?
Die ist Sorcery, glaube ich. Aus Eldraine, ja.
Genau. Man darf eine beliebige Anzahl an Kreaturen vom Friedhof oben aufs Deck legen und dann zieht man eine Karte. Aber, jetzt noch mal, um einen Schritt nochmal kurz zurückzugehen, du hast dich entschieden, du möchtest nicht um die -2 bauen, weil das Spiel, das du haben möchtest, sich mehr um die Insekten handelt. Du möchtest es mehr als Tribal, das ist dein Weg, das quasi ein bisschen runter zu powern. Du gehst absichtlich weg, um die stärkste Fähigkeit zu bauen, um eben dann deinen Flavor ein bisschen zu machen. Ne?
Richtig, ja.
Genau. Und das ist halt cool, wenn du dann eben, du schaust auf die kleinere, auf die kleinen Effekt und fangst dann an, eben drauf rumzubauen. Grave Purge ist, was du gesagt hast, Forever Young. Das sind auf jeden Fall sehr coole Dinge. Und dann kann man natürlich noch schauen, was millt eigentlich noch ein? Weil vielleicht sind auch gute Nicht-Insekten extrem gut für einen. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal den Stitcher's Supplier nennen. Hm. Ein Schwarz, wenn der ins Spielfeld kommt oder stirbt, millst du 3 Karten. Das ist einfach eine solche Masse an Mills, was dann eben zusammen mit deinen Effekten wie Forever Young gut funktioniert. Aber wenn du den Forever Young willst, kannst du, brauchst du da auch ein bisschen einen Backup-Plan. Und so fangst du halt an. Du fängst erstmal mit Soft-Combos an, etwas zu bauen. Und dann fangst du an, wie unterstützt du die Soft-Combos? Und ich glaube, es gibt so einen kleinen Plan, den man sich machen kann. Was sind die größten Synergien, die man haben möchte? Wie unterstützt man sie? Zum Beispiel, ich sag mal, eine Eternal Witness holt eine Karte aus dem Friedhof wieder zurück auf die Hand und ist ein Elf. Und ich sag mal, wenn man eh die Elf und das ist ein cooler Elf. Und vielleicht kann man ja mehr mit Elfen anfangen, tatsächlich. Jochen hat gesagt, eine Elfen-Insekten-Synergie. Es gibt ja sogar diesen Symbionten, der einmal pro Zug. Er ist ein Insekt, der Elfen antappen kann. Wirewood Symbiote.
Ja.
Genau. Und vielleicht kann man hier ein Unterthema anfangen einzubauen. Elfen und Insekten zusammen. Isoni macht einen Haufen Insekten, wollen beide Müllen. Und es gibt einen zum Beispiel auch sehr guten Zugriff auf manche Karten, die recurren. Wobei, ich glaube, Eternal Witness ist ein Human, oder?
Eternal Witness ist ein Human, ja.
Verdammt.
Aber ist die, warte, die neue ist auch ein Human, oder? Timeless Witness ist auch ein Human. Ja, auch Human. Klar, ist ja auch, ist ja logisch. Ich dachte nur, die sah ein bisschen elfisch aus.
Irgendwie schon, ich denke auch immer, dass das Elfen sind.
Aber da kommen wir dann gleich zu was, wo man auch beim Homebrewen ein bisschen aufpassen muss, wenn man dann sagt, okay, Subtheme. Da muss man halt dann vorsichtig sein. Also ich habe das auch immer, ich mache dann, meistens sitze ich dann auf meinem Bett und habe alles runtergeräumt und lege mir so Haufen mit interessanten Karten hin. Und wenn ich sehe, dass mein Subtheme-Haufen auf einmal bedrohlich groß wird, dann muss ich mich entscheiden, ob ich wirklich dieses Subtheme will, denn offensichtlich wurde ich davon schon verführt, oder muss halt knallhart runtercutten, weil gerade wenn man jetzt wie du sagt, okay, ich möchte gerne auf die erste Fähigkeit gehen, dann musst du halt auch sagen, ja, dann ist aber für die erste Fähigkeit ja alles, was kein Insekt ist, für mich erstmal eine Belastung, weil es meinen Lauf stoppt.
Ja. Das stimmt, man verrennt sich gern in zu vielen Optionen und zu vielen kleinen Soft-Kombos. Das macht das Spiel unglaublich schwer. Da ist das Playtesting, finde ich, das A und O. Du weißt nicht, wie gut funktioniert es oder wie sehr behindert es dich, wenn du es nicht ausreichend gespielt hast.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja dann schon ein Schritt weiter. Also zumindest vom ersten Homebrew-Step. Weil man muss ja erstmal sagen, okay, ich baue mein Deck, damit ich dann überhaupt quasi in die Testphase eintreten kann und im Labor gegen die anderen Homebrew-Wissenschaftler antreten kann.
Genau.
Deswegen muss man halt, also klar, am Anfang ist das, glaube ich, auch schwierig. Ich glaube, auch am Anfang verliert man, gerade wenn man frisch bei Commander ist, verliert man da auch schnell mal den Überblick. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn man sich mal verzettelt, weil, und das ist jetzt das Schöne, das ist nur eine ganz kurze Nebennotiz, man kann ja auch von dem Gedanken, ich mache mir ein Grist-Deck und ich mache vielleicht, so wie Freddy gesagt hat, Isoni noch rein, kann man ja auch dann, wenn man das gebaut hat und vielleicht hat man sich verzettelt und vielleicht hat man das Subtheme viel zu stark gemacht oder so, aber dann kann man immer noch, und es ist vollkommen legitim, zu einem Isoni-Deck kommen und sagen, hey, okay, das hat sich halt jetzt so entwickelt, da ist Grist immer noch drin, aber Grist ist dann halt nicht mehr der Commander und es gehört für mich auch zu so Homebrew-Sachen dazu. Klar, man hat ein Ziel, aber meistens, wenn man dann mal in die Praxisphase übergeht, wird man, wenn das Deck nicht wirklich bombengut läuft, ab Spiel 1, und das gibt es, aber es ist halt nicht immer so, da wird man auch mal so Überlegungen haben, okay, vielleicht tausche ich noch was aus. Und es ist gut, ich ermutige euch auch dazu, wenn ihr jetzt zuhört oder zuschaut, weil ihr werdet niemals wieder so experimentierfreudig sein mit diesem Deck wie in den ersten Spielen und direkt, wenn ihr es baut. Weil später, wenn man es dann mal hat, denkt man sich, nee, eigentlich, das funktioniert ja gut. Weil eigentlich geht ja die Combo online. Und wenn die Combo dann klappt, dann gewinne ich auch. Und dann ist man immer so ein bisschen Freddy hat es bei dem Thrilling Encore mal gesagt, da ist man immer so in seiner eigenen Gier gefangen, weil man will natürlich nicht nur drei Kreaturen wiederbeleben, man möchte alle Kreaturen wiederbeleben.
Mhm. Und was eben wichtig ist, nochmal, um überhaupt zu dem Playtest-Step zu kommen, schaut euch die Key-Synergien an, die ihr haben wollt. Ja. Dann vielleicht ein paar Key-Synergien, die einfach gut sind mit den Commander. Also ich meine, wir reden hier jetzt halt davon, dass das als Kreatur zählt. Und sie ist 3 CMC. Packt einen Unearth rein. Als einfaches Ding, was eine Utility-Spell sein kann. Hat man so ein bisschen unique Synergien. Dann geht man ein bisschen weiter runter. Vielleicht Pet-Karten. Da wird am meisten gecuttet. Und dann fängt man sich halt an, um die Basics zu kümmern. Also so Ramp, dass der Card-Draw irgendwie funktioniert und am besten synergiert mit dem, was man eh schon vorhat. Oder eine Art Ressourcen-Loop aufzubauen. Und man kann sich halt sehr leicht verzetteln, indem man entweder zu viel Thema hat und zu wenig von diesen ganzen Removal-Staple-Zeug. Oder man packt oder man setzt zu sehr darauf. Also ich meine zum Beispiel, hey, es ist vielleicht cool, wenn Beast Whisperer leakt und andere Sachen und dann haut man ein Deck voller Staples zu, ich sage mal jetzt einfach 20, 30 und das macht eigentlich nichts mit dem Deckthema, dann hast du tatsächlich das Problem, dass wenn du diese Synergien, diese Kernsynergien nicht ausnutzt, bist du oft tatsächlich schwach dran. Weil wie viel macht jetzt sage ich mal, einen, wie viel macht dann auf einmal diese Plus 1, wenn du spielst eh 35 bis 38 Länder wahrscheinlich in den Deck und dann nochmal 25 Karten, die keine Synergien hat, dann ist es irgendwann einfach so eine niedrige Anzahl, dass du überhaupt mit dieser Plus 1 einen Insekt triffst. Und meistens cuttet man dann sogar Karten. Ja, aber eigentlich möchte ich die ja, ist es ein cooles Insekt, aber eigentlich möchte ich das einfach ausspielen. das ist ja gar nicht dafür. Und dann im Playtesting, seid auch ehrlich mit euch, wenn ihr was Cooleres entdeckt. Also das ist was Wichtiges, weil so, ja, ich wollte aber Insekten spielen. Zum Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu regulieren. Zum Beispiel Grist the Hunger teilt, wenn ich das heute bauen würde, würde ich tatsächlich auf das Hunger eingehen und auf die mittlere Fähigkeit, denn ich will einen Witch, weil ich würde zum Beispiel gerne einen Cauldron Familiar damit reinwerfen und ich mach's einen Food Deck. Einfach nur, weil das der Hangry Tide dann ist.
Ich verstehe.
Sehr schön. Sehr schön.
Übrigens, das würde ich nochmal kurz wegen dem Wortspiel aufgreifen. Guckt auch drauf, also nur als Ergänzung zu dir, Freddy. Eine gute Idee macht halt noch kein spielbares Deck. Und eine gute Idee ist super, die macht mir Spaß. Ich glaube, jedem hier in der Runde, den meisten von unseren Zuschauern und Zuhörern. Aber wenn ihr das Deck baut, dann guckt schon mal, dass es halt zumindest auf einer Basisebene funktioniert. Denn irgendwas zu haben, was halt nur for the lulz ist und im Grunde jeden Zug ein Land ist und irgendein unkoordinierter Spell, den man rausfeuert, das macht euch ja am Ende auch keinen Spaß. Also glaube ich zumindest nicht. Es kann sein, korrigiert mich in den Kommentaren, aber das ist ja dann im Grunde auch nicht, ich baue mir ein cooles Grist-Deck, sondern das ist ja dann oft so, ja, ich baue halt alles rein, was irgendwie witzig ist. Aber zum Deckbau gehört schon auch, finde ich, dazu, dass man ein funktionierendes Deck baut. Selbst wenn das Chank ist, wenn man sagt, okay, ich mache das, das hat ein Müllthema und das sind Müllkarten, die 400 Jahre alt sind drin. Aber trotzdem, für den eigenen Spaß, tut euch den Gefallen und baut ein funktionierendes Deck und dann verschönert es an den Stellen, die euch wichtig sind.
Mhm.
Das stimmt, ja. Ein Deck darf auch ruhig trollen, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wie du schon sagst, es soll einfach funktionieren. Es soll Hand und Fuß haben, das Ganze.
Ja. Ja.
Und was ich noch anmerken möchte, ich bin beim Deckbau eher der haptische Deckbauer. Ich muss das vor mir sehen. Ich ziehe mir die Karten, die zusammenpassen, dann schon mal alle zurecht, mache mir meine ganzen Stapel, reihe es aneinander an und gehe nochmal durch, okay, wie dringend brauche ich diese Combo? Hilft mir das in dem großen Plan oder ist das einfach nur so ein kleiner, nicer Side-Effekt, der ganz cool ist, wenn er funktioniert, aber darauf darf mein ganzer Plan nicht gebaut sein.
Hm.
Und so lässt sich dann relativ gut cutten, finde ich.
Ja.
Ja. So sehe ich das auch.
Vor allem cuttet auch aggressiv.
Absolut.
Ja, ich habe, das ist übrigens ein ganz praktischer Tipp. Ich habe jetzt das Deck gerade nicht da. Ich habe, inzwischen braucht mein Brian Stout-Arm das nicht mehr unbedingt, aber ich habe das noch drin aus nostalgischen Gründen. Da ist ja meistens ein bisschen Platz noch in der Deckbox. Und ich brauche nicht viele Token, deswegen geht es da. Da sind immer Karten drin, bei denen ich, inzwischen weiß ich, dass sie nicht so gut funktioniert haben, aber vorher war ich so Karten, bei denen ich mir zu 80 bis 100%, da war ich immer so am Schwanken. Ist die gut genug? Funktioniert es mit dem, was ich machen will? Und wenn ich die aber in der Deckbox habe und ich habe jetzt eh einen Abend und ich sage, okay, ich möchte es gerne mal ein bisschen playtesten oder ist es mein Lieblingsdeck, ich spiele das die ganze Zeit, kann man ruhig auch mal da so ein bisschen Tauschmaterial drin haben. Das ist nämlich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um zu sagen, hey, in Call of Mana ist ein neuer Riese drin. Ich schaue mir das mal an, wie das funktioniert. Vielleicht klappt es ja. Wahrscheinlich wird es nicht sein, aber es ist dann auch nur eine Karte. Und dadurch, dass man auch nur ungefähr so viel Platz hinter dem Deck hat, kann man nicht anfangen, das komplette Deck umzustricken, einen anderen Commander reinzutun und so, sondern es ist wirklich nur neue Karten ausprobieren, irgendwie liebgewonnene Karten ausprobieren, so eine Mini-Kombo, wie du gesagt hast, Luis, dass man vielleicht einfach so eine Zwei- oder Drei-Karten-Kombo hat, die jetzt mit dem Deck nicht super viel zu tun hat, aber vielleicht möchte man sie mal ausprobieren. Und sie macht das Deck auch nicht langsamer und dann kann man es immer noch einfach wieder ausleaven und wegtun, wenn es einem nicht passt.
Ja. So, aber gut, jetzt haben wir angefangen. Wir haben jetzt hatten wir einen relativ bekannten Commander genommen, der relativ weit offen war.
Ja.
Aber wie fängt man einen Commander zu Deck bauen, wo eigentlich das Deck schon auf dem Commander steht? Na, ich glaube, das ist auch was gehabt.
Ja, welchen hast du noch mitgebracht, Louis?
Ach so, ich hätte noch Kaikar. Das,
Kaka!
der, wie ihr schon gesagt habt, der euch sehr lange schon verfolgt hat, oder?
Wir hören den Ruf in jeder Wolke und in jedem Windfetzen.
Ja.
Ich hasse diesen Vogel.
Der wahrscheinlich klassischste und typischste Jeskai Commander schlechthin. War mein erster Homebrew. Ich habe die Karte damals in M20 mal einen Booster gepickt und dachte mir, okay, ja, coole Karte. Damals hatte ich noch gar nicht so viel am Hut mit Commander und wusste gar nicht, wo soll ich die denn bitte reinbauen? Dann, als ich mit Commander angefangen habe, dachte ich mir, ach cool, ich könnte da so in Richtung Spellslinger gehen. Hab das dann auch gemacht und hab mich aber komplett in diesem einen Thema verzettelt. Und mir war gar nicht bewusst, was da eigentlich alles möglich ist. Das hat man dann aber auch erst später über mehr Plays für sich herausgefunden.
Genau. Um es mal kurz zu sagen, Kai Kawins Fury, 1 und Jeskai, 3-3 fliegender Bird Wizard. Der sagt immer, wenn du einen Non-Creature-Zauber castest, egal was für ein Non-Creature-Zauber, dann machst du einen 1-1 White Spirit Creature Token mit Flying. Außerdem kannst du einen Spirit opfern, um rot deinen Mana-Pool hinzuzufügen. Ein rotes Mana. Und es ist halt so, normalerweise würde er sagen, ja, du machst ja auch, wenn du einen Enchantment spielst oder einen Artefakt spielst, einen 1-1 Spirit. Aber gefühlt kommt jeder sofort auf den Spellslinger-Aspekt damit, weil Spellslinger brauchen Mana. Eine der bekanntesten Karten überhaupt für Spellslinger-Strategien ist der Young Pyromancer. Das ist Kaika effektiv auch. Ihr macht ja. Und ich sag mal, die anderen Themen brauchen gar nicht so sehr, also Enchantments und Artefakte brauchen das Mana gar nicht so sehr. Die sind eher interessiert an den 1-1 Body von den Spirits, den man dadurch erzeugt. Aber wieso ist es so ein großer Unterschied auf einmal, dass da für jeder Spellslinger geht? Naja, weil beide Ka Teile relevant sind.
Ja.
Und wir haben eine ganze Folge gemacht, die heißt das Jeskai-Problem.
Ja.
Denn Spellslinger ist zum Beispiel ein Deck, das sich ein bisschen als Mogelpackung verkauft. Du denkst, du weißt, was du machst. Aber du machst es nicht wirklich.
Was man auf alle Fälle macht, ist, man tut Dinge, hofft aufs Beste und hofft einfach, dass dieser 10-Minuten-Turn auch zu irgendeinem Ergebnis kommt.
Und tut er das?
Ach, meistens leider nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, bevor wir hier weitermachen, direkt erster Rat. Kalka ist ein klassischer Chess-Kai-Commander, auch in dem Sinne, dass man komplett, wie du gesagt hast, gerade 10 Minuten, 15 Minuten seinen eigenen Zug macht und danach hat sich im Grunde nichts geändert. Da hat man irgendwie 5 Geister erschaffen oder 10 und 8 wieder geopfert. Also hast du irgendwie netto 2 Geister dazu gewonnen. So viel hat sich nicht getan. In eurem eigenen Interesse und in dem eurer Mitspieler beachtet sowas auch, wenn ihr Decks baut. Das ist aber wirklich was, da braucht man Erfahrung dazu, damit man weiß, okay, wo wird wahrscheinlich ein sehr langer Zug entstehen, also welche Commander begünstigen das. Nur so als Einschub. Nichts gegen mal lange Züge, aber gerade so Commander wie Kaika neigen halt dazu, dass man im Grunde immer den riesengroßen Löwenanteil des Spiels einnimmt mit Dingen, die, das ist auch leider oft bei Kalka so, nicht den großen Impact haben.
Ja, meistens während den 10 Minuten, während man sich das wirklich das Hirn zermartert, um irgendwas zustande zu kriegen, hat man dann 3 gelangweilte Gesichter vor sich hocken und man fühlt sich schon richtig schlecht dabei, dieses Deck zu spielen. Aber es macht auch dementsprechend Spaß. Eine Form, wie sich Kalka, finde ich, super bauen lässt, ist in die Richtung Burn. Und zwar gibt es da eine tolle Verzauberung dafür, nennt sich Aria of Flame. Eine 3-Mana-Enchantment aus Modern Horizons 1, 2 farblose, ein rotes, und sagt, wenn Aria of Flame ins Spiel kommt, kriegt jeder Gegner 10 Leben. Hört sich erstmal schlecht an, hat aber den zweiten Effekt, jedes Mal, wenn du eine Instant oder Sorcery castest, kriegst du einen Verse-Counter drauf und dann schießt Aria of Flame Schaden in Höhe der Verse-Counter auf Target-Player oder Planeswalker. Liest sich anfangs sehr, sehr komisch und verrückt. Für ein Spellslinger-Deck lässt sich damit aber sehr schnell burnen, indem man kurz den Lightning Bolt, man hat die ersten 3 Schaden, der erste Counter kommt drauf und es schießt nach. Riesennachteil an der Karte, aber leider, wenn sie ins Spiel kommt und es kommt direkt der Removal drauf, dann hast du deinen Freunden am Table einfach nur 10 Leben geschenkt, hockst da und das war's mit der Combo.
Und, also das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wenn du quasi, du hast ja nicht nur Kaika jetzt ausgewählt, sondern hast im Grunde dir ja auch noch ein Signature-Spell ausgewählt. Mhm. Das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, okay, das ist cool, ich mach das auch. Aber dann muss man noch auf, also da muss man nicht nur auf den Commander achten, was bei Kaika nicht so schwierig ist, weil er wirklich, also das ist nicht despektierlich gemeint, aber bei Kaika baut sich sehr leicht, weil er halt vieles kann. Aber Area of Flame diktiert dir ja dann eine andere Art zu spielen, also du kannst ja nicht mehr in jede Richtung gehen, weil die 10 Leben sind schon viel, also du schenkst ja 30 Leben her, das heißt, du musst relativ viele Spells pro Zug raushauen, das heißt, du kannst nicht die allergrößten Spells spielen, wenn du jetzt nicht eine geile Mana-Base oder ganz viele Rituale hast. Und in meinem Fall würde ich fast noch sagen, mich würde es dazu ermutigen, dass ich auch sehr viel aggressiver mit meinen Spirits und mit Kalka selber vorgehe, weil ich muss diese 30 Lebenspunkte halt wegkriegen, weil ich gebe den anderen schon einen nicht zu unterschätzenden Vorsprung.
Definitiv.
Ja. Aber wieso habe ich eigentlich gesagt, das handelt sich bei Spellslinger oft um eine Mogelpackung, weil Aria of Flame ist ja eigentlich super und ich sage mal, man nimmt halt die erste Anlaufstelle wie bei vielen, man geht auf EDH-Rack und dann sieht man Impact Tremors, macht doch völlig Sinn, dass man sowas spielt. Harmonic Prodigy, auf einmal triggert meine Kalka 2-mal. Und dann, wenn ich Impact Tremors habe, verdoppelt das funktioniert doch alles super gut und man hat einen Haufen Synergien. Und dann nimmt man die Karten ins Deck und testet das auf irgendeiner Seite und Goldfischt und ist so, boah, das funktioniert doch so geil. Man setzt sich an den Tisch, Harmonic Prodigy, Path to Exile. Ah, okay, ich lass mein Kaika liegen. Ja, wie hast du vor, deinen Kaika liegen zu lassen? Wir bringen ihn um. Apostles Blessing? Nee, Apostles Blessing ist nicht drin, weil steht da nicht auf den Karten, die man spielen sollte dafür. Und da geht es halt immer so weiter von, wieso bleibt mir alles liegen? Wieso ist mein Deck so super anfällig, aber es liest sich doch so gut? aber mein Deck wird von allen zerstört und jeder geht immer auf mich und jeder in meiner Playgroup ist ein Arschloch, der mich einfach nicht spielen lassen möchte. Dann spielt man einmal eine Runde, wo es so funktioniert, wie man denkt, und es ist Turn 7 vorbei.
Ja, Kalka zieht sehr gerne den Hate am Table.
Und das ist halt leider auch gerechtfertigt in den meisten Fällen. Absolut. Und deswegen sage ich, Spellslinger ist oft eine Mogelpackung, weil was möglich ist, damit diese Synergien aufzubauen, ist unglaublich krass. Aber es wird einfach niedergehalten davon, dass Leute dich das einfach nicht durchziehen lassen. Und dass du mehr damit... Du hast das Problem, dass immer baust du ein Deck, wo du drei Hälften sehen möchtest. Du möchtest dein Spellslinger Cantrip-Zeug sehen, du möchtest deine Payoff sehen und du möchtest deinen Schutz ziehen.
Ja.
Und du möchtest deinen Commander draußen haben.
Ja.
Und irgendwann haben wir wieder das Problem mit dem Fokus. Spellslinger-Decks laufen eben ein unglaubliches Risiko, entweder zu fokussiert zu sein, aber dann so, dass sie nicht mit dem Tisch interagieren können, was sie zur Zielscheibe macht, oder so unfokussiert zu werden, weil sie sich versuchen, irgendwie vor Leuten zu schützen. Und sagen wir es mal ganz ehrlich, der beste Schutz ist tatsächlich, noch krasser zu werden und noch stärkere Kombos einzubauen und noch schneller zu werden. Weil, wenn ich so schnell werde, dass niemand spielen kann, dann gewinne ich ja.
Ja.
Ja. Jetzt können wir ja darüber reden, wie gut das ist.
Wie ist es deinem Kalka ergangen, Louis? Also in welche Richtung hat sich das bei dir entwickelt? Als du angefangen hast zu bauen und dann beim Testen. Also wo waren da die Fallstricke?
Der erste Gedanke bei Kalka war wirklich rein auf Token, go white. Viele Spells, viele andere Karten, die zusätzlich Token generieren. Zum Beispiel ein Planeswalker, Saheeli Sublime Artificer, der auch für jeden Non-Creature Spell einen weiteren Colorless Servo Token macht. Das Ganze dann einfach nur, um den Gegner zu überrennen, was aber relativ schnell langweilig auch geworden ist. Und meine absolute Favoritenstrategie wurde dann ein Polymorph-Deck mit Kalka. Polymorph, für die, die es nicht wissen, ich cheate mir große Kreaturen aus meinen kleinen Token herbei. Was dabei hilft, Kalka wird von mir da sehr unter dem Radar gespielt. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich versuche nicht unbedingt sofort das Target zu werden. Und innerhalb eines Zuges das Ding umzudrehen. Indem er mit einem Spell wie... eine Sekunde. Synthetic Destiny oder Divergent Transformation. Das sind beide Spells, die dir Kreaturen exilen und dann so lange Kreaturen von deinem Deck, so lange Karten von deinem Deck abdecken lassen, bis diese Anzahl an Kreaturen wieder erreicht ist und bringt sie direkt ins Spiel. Drumherum Counterspells, Protection Spells, um das ganze Ding langsam über die Bühne zu bringen. Und ja, dann cheatet man sich einen kleinen Cozy Leg, Butcher of Truth vielleicht ins Spiel. Oder irgendwelche anderen Big Mana Kreaturen, die dann, ja, das für einen übernehmen sollten.
Das wäre jetzt nämlich tatsächlich mal eine Frage gewesen, auf was du dann dahin polymorphst, weil das ist ja auch was, wofür man sich bewusst entscheiden muss. Man kann ja auch auf Combo-Kreaturen hin polymorphen, wenn man will. Mhm. Würde ja auch funktionieren, weil auch bei Kalka solltest du ja nicht zu viele Kreaturen im Deck haben. Bei Polymorph auch nicht. Also das arbeitet ja Hand in Hand eigentlich. Mhm. Da ist halt, finde ich, immer interessant, was man dann denn kriegen will, wenn man das Polymorph auslöst.
Ja, es ist auch immer die Frage, wie kompetitiv und wie stark soll dann das Ganze werden. Bei mir in meiner Playgroup ist es jetzt nicht allzu stark, deswegen möchte ich auch nie zu extrem damit ausflippen. Ich mag Kalka als Karte, ich mag es zu spielen, aber wie man weiß, es zieht sehr schnell den Hate. Es soll einfach nur Spaß machen und dementsprechend sind auch nicht allzu starke Nummern drin. Ich habe zum Beispiel noch Ovika, den Enigma-Goliath drin, der sich leicht damit spielen lässt. Der ja auch für Spells nochmal Goblins mit reinschmeißt. Aber ansonsten sollte es nicht, also für mich persönlich, nichts allzu Dickes werden.
Aber ich habe jetzt hier eine Sache, wo ich jetzt was hinterfrage. Und zwar, du hast es in einer Polymorph-Deck umgebaut. Und es gibt ja durchaus ein paar Polymorph-Karten. Und ich denke mir halt so, wieso muss es jetzt halt genau Kaika sein von denen? Weil klar, er macht halt 1-1 Tokens, aber es ist ja trotzdem dann effektiv nur einen Kerl, der andere Bodies erzeugt, die du dann rein polymorphst. Und ich denke mir halt so, naja, aber man könnte halt auch einfach Ishai und Rograk als Partnerpaar spielen. Das ist ein Null-Mana-Commander, den du einfach bam, raus und der wird gepolymorpht in dein großes Zeug. Und du hast sogar für Divergent Transformations theoretisch zwei Commander, die du haben kannst, also zwei garantierte Targets, die ein bisschen niedriger sind. Und kannst ja auch die Strategie im Hintergrund fahren. Vielleicht auch Saintcraft und Remcarolus, der, wenn er angreift, immer oder getappt wird, immer Tokens macht. Ja, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weswegen es dann genau Kaika ist.
Ach, das ist wirklich ganz, ganz stumpf. Ich liebe das Artwork und es war mein erster Homebrew Commander und von dem weiche ich nicht ab und ich probiere ihn in sämtliche Richtungen einfach aus.
Okay, also
Es,
es
es
ist eine
gibt, es gibt
Pet-Card
auch
quasi.
natürlich deutlich, deutlich bessere Wege, ihn zu spielen und man kann den auch noch mit einiges stärkeren Karten füllen. Aber das soll bei dem gar nicht das Ziel sein. Wie gesagt, es ist einfach ein schönes Kitchen Table Deck einfach.
Ich finde das aber auch witzig, dass du gesagt hast, dass du den unbedingt behalten willst. Ich habe nämlich, also ich habe mir, weiß ich nicht, wie oft Kaika gekauft. Der ist ja auch nicht so teuer. Eigentlich gar nicht teuer. Der ist auch in jedem Precon drin, in dem Jeskai geht, ist Kaika drin. Und wie Freddy ganz am Anfang gesagt hat, ist ja das Coole daran, dass er einfach nur Non-Creature sagt. Und das heißt, klar, man kann damit Spacelinger machen. Das heißt, ich habe mit dem so ein ganz klassisches Big Mana, also X Burn Spell Deck Spacelinger. Ich habe mit ihm eins, also die sind auch alle zusammengebaut. Ich habe mit ihm eins mit ein maximal zwei Mana Spells, wo ich wirklich sage, okay, ich möchte viel machen, viel interagieren und dann auch aggressiv mit, auch mit, meinetwegen mit kleinen Spirits losgehen. Und dann habe ich aber mir noch eins gemacht mit, und das ist das Jochenhafteste natürlich von denen allen, wo es einfach um Equipment geht. Und das sind auch nur, also das würde auch mit Polymorph funktionieren, weil das sind ganz wenige andere Kreaturen drin, wie Rayaf Mastersmith, der dir sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift und verzaubert oder equipped ist, kriegt sie Doppelschlag. Es macht sowohl die Geister schlagartig viel cooler, als auch Kai'Kar zu einer echten Voltron-Gefahr. Oder so Leute wie Dalakos, Crafter of Wonders. Den kann ich benutzen, um Equipment zu casten mit ihm und sagt halt auch noch, dass ausgerüstete Kreaturen fliegend und Haste haben. Das ist bei Kai'Kar jetzt nicht so wichtig, aber zum Beispiel, wenn ich direkt mit Rayaf draufhauen will oder mit was anderem. Und da kann man auch viele gemeine Späße machen. Da gibt es dann noch so Sachen wie den Leonin Shikari, wo man dann sagt, ja, okay, du kannst Equip wie eine Instant benutzen. Das heißt, sobald ich einmal meine Swiftfoot-Boots draußen habe oder meine Lightning Greaves, in dem Fall sind natürlich besser, da kannst du mir ja nichts mehr Target removen. Weil ich es einfach, schieb es ja immer hin und her die ganze Zeit. Plus mein All-Time-Favorite. Ich habe vorhin so beim Gravepack gemacht, aber es gibt immer den hier, den Daumen für Martyr's Bond. Das Enchantment, das andere Leute immer Dinge opfern lässt, vom gleichen Typ wie die, die man selber verloren hat. Und das ist natürlich bei Artefakten, die man opfern kann, Enchantments, die man opfern kann, und kleinen Geistern, die in sich selber also die in Kai'Kar ihr Sec-Outlet haben, ein sehr guter Weg, um das Board von allem freizuräumen, was einen nervt.
Das ist eigentlich noch ein Ticken ekliger, als den Grave Pact macht, aber ich weiß ja, du bist
Es
mit
ist
Schwarz
ekliger.
nicht so.
Ich gebe zu, das ist auch, was es für mich so cool macht, ist, dass es bösartiger ist als der Grave Pact.
Na gut, wenn schon auf die Schnauze, dann richtig.
Ja. Damit du Enchantments opfern kannst, damit die ihren Grave Pact opfern müssen.
Ah, es wäre doch schade, wenn deinem Grave Pact was passiert wegen meinem Martyrs Bond.
Ja, Ich weiß nicht, wieso man sich da unbedingt diese Ziele. Also für mich ist es was schwer, was Komisches zu sagen, aber ich habe jetzt selten so eine Attachment zu irgendeinem Commander. Ich liebe Sig, ich liebe Torbran, aber ich liebe Greasefang. Aber es liegt halt wegen den Decks, die ich dahinter gebaut habe und sowas. Und ich will Torbran, ich verstehe das, weil einige Leute haben gesagt, der ist der neue rote Commander aus Ixalan, der alle Kreaturen-Damage-Effekte auf seinen Power zieht, nicht besser. Mhm. Was ich nicht finde, weil es gibt einfach so viele einzigartige Synergien eben mit sowas wie Torbran, die ich eben noch nicht woanders gehabt habe. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn wirklich mal ein richtiger Commander kommt, der das ersetzen würde, sag ich mal, dann würde ich mir den auch anschauen, tatsächlich. Der Grund, weswegen ich Greasefang wahrscheinlich dann doch nicht ersetzen würde, liegt einfach daran, dass es so ein unglaublich zielgerichtetes Deck geworden ist. Aber darüber können wir ja dann nochmal reden, weil ich glaube, wichtig ist mit Decks, wenn man sie selbst zusammenbaut, ist, dass man irgendeine Art von Ziel hat. Also, es wird immer über super vage Ziele gesprochen. Und das liegt halt daran, weil es so unglaublich abhängig ist von den Commander zu Commander. Und manchmal bekomme ich auch als Feedback so, ja, aber ich habe das da gemacht und das ist halt so, ja. Oder in meiner Gruppe passt das und wir sind Casuals und was auch immer. Und es ist halt so, ja, es gibt immer Ausnahmen für alles. Aber ich möchte jetzt halt mal wirklich genauer sein. Ziel ist es immer, ein gutes Spiel zu haben. Wenn ja. das nicht euer Ziel ist, ein gutes Spiel zu haben, dann solltet ihr vielleicht mal denken, ob nicht ein 1 gegen 1 Format für euch interessanter wäre. Und das heißt nicht, dass man im 1 gegen 1 nicht keine coolen Spiele haben kann. Genau das Gegenteil. Aber es ist vielleicht trotzdem mehr das, was ihr wollt. Und vielleicht spielt ihr Commander eben, weil es das Populäre ist. Weil das ist halt das, was da ist. Und da muss man halt auch mal sein, die Person, die das anstößt und andere 1 gegen 1 Formate mitbringt. Und vielleicht mal an den Commander-Abend zu sagen, hey, ich habe 3 Modern-Decks geproxt oder Pioneer-Decks geproxt. Die Tables sind vielleicht ungleich. Hat jemand Lust, eine Runde mit mir Modern zu spielen oder so? Das ist jetzt wirklich kein Des oder irgendwas. Es gibt einfach immer Ausnahmen für alles. Aber um auf dieses Ziel zu kommen, ist es, glaube ich, einer der größten Kernaspekte, dass man eben so baut, wie andere um sich herum bauen. Sich auch ein bisschen von den direkten Einflüssen beeinflussen lassen kann. Und wir haben jetzt gesagt, ja, aber Kaika, das kann doch so ein unglaubliches Cutthroat-Deck sein. Das ist es vielleicht auch gut, wenn eure Command-Group halt auch voll damit fein ist und auch solche Cutthroat-Decks spielt. Ich persönlich bin nur der Meinung, dass das Ziel sehr spielertypabhängig ist. Ich habe da erst vor kurzem mit Yugi Socke in einem Podcast gehabt, falls ihr den euch anschauen wollt. Der ging eben darum, über Timmy, Johnny, Mel, Warthorse und was war das letzte? Spike. Was ist man? Wie spielt man? Und so rum. Und jetzt wollt ihr euch auf irgendeine Art und Weise ausdrücken. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte aber ein langes Spiel haben, dann schaut auch, dass es interessant ist und nicht nur langgezogen ist, weil es möchte lang sein. Also ich sage mal, vielleicht tut euch ein Control-Deck sehr gut. Ne? Auch wenn ihr euch vielleicht scheut, so, ja, aber ich möchte doch eigentlich relativ fair sein. Dann macht's mal Grist auf die -2. Wenn ihr sagt, ich möchte aber was super Einzigartiges haben, was sonst niemand hat, ich möchte das Kaika-Deck haben, was niemand anders hat wie Jochen, dann seid so frei, um zu sagen, hey, ich will das irgendwie hinbekommen auf meine Art und Weise. Und dann nehmt auch das Feedback an, wenn Leute sagen, euch taugt, ihnen hat es nicht getaugt. Also zum Beispiel habe ich mein Immat auseinandergenommen. Vor kurzem. Immat the Stormcleaver als Commander, anderer Jeskai Commander. Das ist der Geil aus Street Fighter. Und der Grund, weswegen ich das auseinandergenommen habe, war, weil ich halt super viele interessante Synergien mit ihnen gehabt habe, von wo ich mich auch beschützen konnte und Kreaturen removed habe. Und dann habe ich den Monarch gespielt und dann habe ich Undercity gespielt und dann habe ich irgendwann in The Ring Tempts Karten auch noch mit drin gehabt. Und es wurde halt so überwältigend für die Leute, allein an am Boardkeeping, das mir irgendwann jetzt kam, ja, ich spiele aber nicht gern gegen das Deck. Es ist zwar nicht so stark, aber ich spiele einfach nicht gern gegen das Deck. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und nur weil das Deck gerade aufgelöst heißt, heißt es ja nicht, dass ich trotzdem einen Kern gefunden habe, der mir Spaß gemacht hat. Also vor allem, ich mochte eben, wie viel im Combat-Step passiert ist mit den Commander. Ich mochte tatsächlich die Synergie mit manchen Karten, die Leute als ziemlich assi wahrnehmen, wie zum Beispiel die Mother of Machines, die alle schnorren. Und vielleicht will, und ich schaue jetzt halt eben gerade, hey, kann ich ein anderes, sehr Combat-basiertes Deck bauen, das aus den Kern des Alten entstammt? Und wenn nicht, dann baue ich den gleichen Commander nochmal zusammen. Aber ich schaue einfach mal aus einem anderen Blickwinkel drauf. Weil vielleicht möchte ich ja jetzt halt tatsächlich mit extra Combats machen und so einen richtigen Agro-Plan fahren, statt diesen Removal-Plan oder so.
Hattest du schon mal einen Commander, Louis, den du genau aus dem Grund weggelegt hast und dann erst später wieder angefasst?
Weil er, wie meinst du das genau?
Also, weil er für dich nicht gut performt hat, weil er zu gut performt hat, weil er aus irgendeinem anderen Grund keine spaßigen Spiele erzeugt hat.
Also es war gar nicht der Commander selber, den ich dann weggelegt habe, sondern die Art, wie ich das Deck gespielt habe und gewisse Kombos benutzt habe. Gerade auch noch bei Thema Kaika hatte ich eine Zeit lang, weil es sollte kompetitiver werden und ich habe mir dann die Leveler Tassas Oracle Combo mit reingesetzt. Der Leveler, der für 5 Mana die Bib exalt und Tassas Oracle dich dann dadurch auch das Spiel gewinnen lässt. Ich habe das 2-mal gespielt. Ich hatte selbst keinen Spaß. Die Leute am Tisch hatten keinen Spaß. Ich habe es noch an dem Abend rausgeschmissen. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Probiert euch ein bisschen daran aus. Spielt viele Kombos, die euch Spaß machen. Probiert sie aus. Wie gefallen sie euch? Wie Freddy schon gesagt hat, wenn ihr ein Spiel in die Länge ziehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber es soll natürlich auch Spaß machen. Euch und den anderen am Tisch. Oder schaut, dass ihr den Sack zumachen könnt, wenn ihr es schon etwas länger in die Länge zieht. Ja. Genau.
Ja, das ist auch was ich generell allen Leuten, die jetzt vielleicht noch kein Deck gebaut haben oder vielleicht nur eins oder zwei. Ich glaube, wer länger Commander spielt, kennt das, dass man auch einfach mal was wieder in Ordner schiebt, dann schaut man sich's mal an, weil man ist ja nicht nach einem Jahr noch die gleiche Person, die spielt. Also würde mich sehr wundern, weil es gibt natürlich neue Karten, es gibt neue Trends, vielleicht ist jemand in der Playgroup neu dazugekommen und hat irgendwie da frischen Wind reingebracht oder man hat sich, wie Freddy vorhin gesagt hat, darauf geeinigt in der Playgroup, hey, das ist jetzt alles, es war cool und lustig, dass wir alles so ein bisschen halsabschneiderisch geworden sind, aber vielleicht gehen wir mal ein Level zurück oder zwei. Und es gibt halt Sachen, die kann man einfach realistisch gesehen als neuer Commander-Spieler, klar, wenn man schon ganz viel andere Magic-Erfahrung hat, wird einem das helfen, aber man kann nicht alles immer perfekt einschätzen und man ist nicht immer in der gleichen Stimmung und eben mit den gleichen Informationen ausgerüstet. Und deswegen ist es absolut cool, auch mal wieder was anzuschauen, wo man sagt, ja, okay, vielleicht sind in dem Deck, ich habe das nie ganz auseinandergelegt, das sind noch so 15 Karten und die Sleeves. Ich schaue es mir einfach nächstes Jahr nochmal an. Oder ihr macht wirklich nur den Commander und sagt, okay, der war jetzt so lange nur als Karte in den 99, aber eigentlich finde ich den gut, ich probiere das mal wieder. Das ist für mich tatsächlich ein großer Teil von dem Homebrew-Spaß, sich hinzusetzen und gerade so ein bisschen wie so ein verrückter Wissenschaftler, halt dieses Frankenstein-Monster von damals, dass man es halt einfach diesmal besser schafft. Und diesmal ist dann eben, hat man vielleicht ein bisschen weniger Strom drauf, aber bessere Körperteile verwendet und am Ende macht es dann irgendwie mehr Spaß. Oder man kommt zu dem Schluss, okay, es ist zweite oder dritte Jahr in Folge, wo ich das jetzt ausprobiere, es macht mir nie wirklich Spaß, dann ist dieser Commander wohl irgendwann auch mal abgehakt für einen.
Ja. Ja. Schön nach dem Motto, oh, diese Kombo ist böse. Mehr, gib mir mehr.
Und es ist auch schön, wenn Leute was Neues reinbringen. Also wir bekommen es immer wieder mit, dass Leute sagen so, hey, aber in meiner Playgroup existieren halt solche Spieler und ich weiß nicht, bei uns ist es gerade ein bisschen schnell geworden alles. Dann Seid einfach mal der Control-Spieler, weil oft ist dann das Problem, dass halt niemand die Table Police übernimmt. Und Table Police wird oft so als auch gleichzeitig die Spaßpolizei für viele Leute gleichgenommen. Aber das ist es gar nicht der Fall. Tatsächlich erhöht es den Sinn dahinter, gegen was anzukämpfen. Also ich würde mal zum Beispiel ein guter Table Police Commander, auch wenn Jochen ihn jetzt so mag, ist dieser Extus Auric Overlord und der hinten Awaken the Blood Avatar hat. Weil baut gleichzeitig starken Druck auf die Lebenspunkte von allen und möchte von Leuten beantwortet werden, profitiert aber auch vor allem davon, indem er sein eigenes Board weg sacrificed und vor allem andere coole Zauber spielt, die halt dann andere Zauber wieder zurückbekommen. Also quasi, dass du so einen kleinen Loop aufbaust von ich zerstöre das, ich bekomme was anderes zurück, ich zerstöre das und hey, man wird vielleicht das Target, man gewinnt vielleicht auch dadurch, aber die Leute, wenn alle super aggressiv sind, werden unglaubliche Probleme haben, dagegen anzukommen. Und dann müssen sie auch irgendwann einmal ein bisschen nachziehen, okay, vielleicht, wenn eine neue Strategie eingebaut wird, gehe ich zurück von meinen Turn 5. Mein Commander liegt immer als Idee und dann werden Kombos um den Commander gebaut, weil niemand mag zwar zu was gezwungen zu werden, aber tatsächlich zwingt sie niemand. Tatsächlich zwingt sie niemand. Ihr baut euch nur ein Deck, womit ihr wahrscheinlich dann mehr Spaß habt. Und glaubt mir, wenn die dann irgendwann euch besiegen, dann haben die auch mehr Spaß. Und so, es muss gar nicht alles mit Diskussionen gelöst sein. Vielleicht denkt ihr auch gar nicht, dass ihr der Typ für sowas seid. Also es ist immer wieder überraschend, wie viele Leute damals, mit denen ich ein Deck gebaut habe, so, aber das ist doch überhaupt nicht mein Stil und dann haben sie das Deck bis heute noch. So. Vielleicht ist es halt schon was ihr wollt.
Übrigens, guter Punkt. Ich weiß nicht, Louis, ob du das auch so machst, aber auf unserem Discord könnt ihr ja euch immer Feedback einholen, wenn ihr eben Homebrew-Decks baut. Und das kann nochmal ein sehr guter Zwischenschritt sein zwischen der Playtest-Phase und dem eigentlichen Zusammenbau vom Deck, weil dann eben jemand wie Freddy drüber guckt oder halt generell viele Leute aus unserer super coolen Community, die dann auch einfach mal was sehen, wo man so ein bisschen betriebsblind geworden ist oder braublind, weil man halt das die ganze Zeit hin und her geschoben hat und dann sagen, ja, okay, du hast ja aber eine Lücke in deiner Mana-Kurve drin. Mhm. Das kann sich durchaus rächen. Ihr müsst es ja auch alles nicht so nehmen, dass Leute euch sagen, hey, das passiert ja auch nicht, das Deck muss jetzt aber so aussehen, sondern man kann dann immer noch sagen, okay, cool, dass ich sehe jetzt die Schwächen von dem Deck, ich sehe vielleicht auch was, wo eine Stärke drin ist, die ich selber nicht gesehen habe, vielleicht übersieht man zum Beispiel eine Infinite-Combo und will aber keine spielen eigentlich. Hm. Und dann kann man das einfach so gut annehmen für sich und kann als Feedback sagen, ja, mache ich anders oder nee, wisst ihr was, das ist für mich halt meine Challenge, dass ich am Anfang halt schwach bin und ich muss da rauskommen und dann soll es richtig zünden. Das könnt ihr dann immer noch entscheiden, wie ihr wollt, aber nehmt ruhig die Hilfe und Ratschläge von eurer Playgroup an. Kann auch bei einer Playgroup manchmal ganz nützlich sein, wenn andere sehen, was man gerade baut. Weil wenn die dann sehen, dass man vielleicht nicht 1080 Infinite-Kombos drin hat, ist vielleicht in der nächsten Deck auch einfach ganz automatisch auch nicht die 1081. Infinite-Kombo drin, weil man ja gesehen hat, dass die andere Person das auch nicht macht.
Und wenn ihr da draußen mal wollt, dass vielleicht jemand anders über euer Deck geht und ihr Discord habt und auf unseren Discord-Server seid, und dann schreibt mich mal an und geht auch mal ins Voice oder macht mit mir mal einen kleinen Call im Ding aus, weil ich muss sagen, oft wird's dann irgendwas reingeschrieben und ich sehe es erst super spät, wo es dann nicht ist, oder Leute wollen Hilfe, aber dann nicht reden und ich möchte es aber den Leuten gerne erklären. Also ich bin jetzt hier jetzt ein bisschen drauf, ich gebe euch Hilfe, ich will es aber bitte verbal machen. Ich will nicht so viel schreiben, das dauert immer ewig.
Das ist der Kartendomian sozusagen.
Es dauert halt so lang, ja, wenn ich alles schreiben muss. Und ich kann den Leuten auch nicht erklären, weswegen ich manche Karten reinnehmen will und so.
Vor allem ist es ja auch schöner, den direkten Kontakt zu haben. So lässt sich sowas auch viel, viel besser erklären. Und sucht euch, also nicht unbedingt suchen, aber nehmt Hilfe oder Ratschläge wirklich gerne an. Viele Augen sehen mehr. Und oft, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht böse gemeint oder belehrend, aber man schätzt sich selber vielleicht oft ein bisschen zu gut im Deckbau ein. Den Fehler mache ich gerne selbst auch. Und lass mich oft eines Besseren belehren.
Ja, und ich meine, jeder braucht Hilfe im Reden. Es ist egal, wie gut ihr denkt, ihr seid. Ihr seid nicht Luis Scott Vargas und selbst der braucht Hilfe, um für irgendein Turnier Dinge zu haben. Wir haben es erst vor der Folge noch gehabt, dass diese Leyline of the Guild Pack extrem im Preis steigt. Und es liegt daran, dass das eine Innovation in den bereits etablierten Modern Deck geführt hat. Und das hat auch keiner auf dem Radar gehabt, bis der Erste das herausposaunt hat. Wie krass das eigentlich in Rhinos ist.
Die ersten Stimmen waren eher noch, noch eine Leyline, warum brauche ich die denn? Ein bisschen Colorfixing, das ist doch dann eh schon wurscht. Und wie du schon sagst, ja, dann drückt einer mal mit dem Finger drauf und schon...
Gibt man Rhinos einen ekligen Two-Drop.
Ja, und die Leyline-Binding ist auch online, super.
Ja, sehr ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wie versprochen, noch kurzer Shoutout an unsere coolen Partner von Ultimate Guard. Ich habe ja gesagt, ich habe was entdeckt. Wir werden das wahrscheinlich dann auch anschauen dürfen, also bitte lasst uns anschauen. Im März kommt die Katana des Shogun's Journey Samurai Chest von Ultimate Guard. Das ist so ein klassisches Jochen-Ding, weil es ist einmal so, es ist eine Kartenbox in so Holzoptik, so japanisch Edo-Periode Holzoptik mit schönem lackierten Holz und Gold. Also da kann man alle Decks und Karten reintun. Und es ist eine saucoole Playmat dabei. Ich glaube, also ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich alle meine zahlreichen Decks mit Playmats ausstatten kann, aber es hält mich auch nicht ab, neue Playmats zu besorgen, weil das einfach cool ist. Und es für mich auch immer so ein bisschen zu meiner Table-Persönlichkeit dazugehört, dass ich halt entsprechende Playmats habe. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, es ist noch nicht da. Ich freue mich ein bisschen drauf, weil das sieht halt schon einfach cool aus. Und ich mag so ein bisschen diesen Moment, wenn man am Tisch ist und man packt seine Decks aus, aber man hat wie so eine Schatztruhe, weil meine Decks sind halt auch meine Schätze. Und genauso sollten die auch wertgeschätzt werden.
Da kann ich dir nur zustimmen. Apropos Schatzkiste. Hier hätte ich sogar eine, weil, wie du schon sagst, wie schön ist das Gefühl, du machst auf und alle deine Decks sind super schön angerichtet.
Definitiv.
Die sind gesaved, sieht super schön aus. Da habe ich auch so meinen kleinen Fable dafür.
Jawohl.
Weißt du aber was, wir haben noch eine Sache, Luis, die du auf jeden Fall noch machen musst, denn du weißt ja sicher, wenn du uns zuhörst, was zu jeder Folge auch dazu gehört, am Schluss. Karte der Woche.
Oh ja, die Karte der Woche. Habt ihr eine oder darf ich eine auspacken?
Ja, der Gast darf immer.
Sehr schön. Und zwar ist die auch aus meinem Grist Commander Deck. Irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss manchmal das Spiel damit ein bisschen in die Länge ziehen. Und was ist da besser, um ein Spiel in die Länge zu ziehen, als ein Mass Removal? Aber ich will nicht irgendeinen Mass Removal spielen. Sondern ich möchte ja mit meinen Insekten irgendetwas kaputt machen. Und deswegen ist meine Karte der Woche das Massacre Girl. Durch ihren wunderschönen ETB, dass jede Kreatur -1/-1 bekommt, sterben alle meine 1/1 Insekten. Und das kumuliert sich, denn jedes Mal, wenn eine andere Kreatur stirbt, gibt das Massacre Girl nochmal -1/-1. Und dann sterben 15 kleine Insekten und alles kriegt -15/-15. Und ich bin glücklich und mache nochmal 1 Million Insekten. Und die kommen dann alle zu euch.
Ja. Yeah. Also ich meine, das Massacre Girl ist tatsächlich eine sehr coole Karte vom dritten Ravnica Revisit, glaube ich. Ich return to Ravnica. Ich habe sie tatsächlich nie so krass in Aktion gesehen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, weil es wird immer hochgehypt. Ja, und dann machst du diese -1, -1 Sachen. Und häufig, was mir schon passiert ist, ist, dass die Leute das erste Ziel weggeschossen haben, bevor Massacre Girl reingeht und dann stirbt nix.
Ist mir zum Glück noch nie passiert.
Ich bin auch eher auf der, also erfahrungstechnisch auf der Seite von Louis, weil bei mir hat auch Massacre Girl immer voll reingehauen. Das stimmt natürlich, aber Freddy, die braucht halt so ein Treppchen-Setup, weil wenn es keine Treppe gibt, dann steht die halt einfach unten und schaut hoch und es passiert gar nichts. Ich muss aber sagen, dafür, dass das Massacre Girl ja, also das ist jetzt schon eine coole, also sogar ich finde die coole schwarze Karte, ich finde auch die neue ist auch gelungen. Und ich glaube, auch die könnte man in ein Grüßdeck reinbauen, weil ganz viele kleine Insekten mit Wither finde ich schon ein bisschen witzig. Aber das ist ja nicht die Karte der Woche.
Ja. Vielleicht hatte ich bisher eigentlich auch nur Glück, dass kein Freddy mit am Tisch war, der meine Treppe gleich mal weggekickt hat.
Oh ja. Da ein Kumpel von mir hat Massacre Girl tatsächlich mal als Commander gebaut. Und dann hat er auch diese eklige Combo drin gehabt mit der Bell, wo alle Sümpfe zu 1-1 Kreaturen werden und dann Urborg.
Och.
Und als er das gemacht habt, da habe ich ihn tatsächlich mehr geschadet, weil ich ihn Instant Speed sein Massacre Girl weggenommen habe. Permanent.
Sehr schön.
Und dann war ich der mit dem Commander Massacre Girl, der ihn damit gekillt hat.
Ah, sehr schön. Ja, tolle Karte.
Ja, schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Oder bis nächste Woche könnt ihr uns dann in der nächsten Folge in den Kommentaren schreiben, ob ihr das genutzt habt, diese Tipps, um schrecklich zu wüten unter euren Gegnern. Aber bis dahin würde ich sagen, macht's gut, baut coole Decks, habt viel Spaß am Deckbau, schaut unbedingt auf unserem Discord vorbei, schaut mal bei Ultimate Guard vorbei und wenn ihr spezielle Homebrew-Techniken habt, wo ihr sagt, ja, das ist mein ultimativer Trick, dann auch bitte ab in die Kommentare damit. Und damit würde ich sagen, adios.
Jawohl, ciao.
Ist das geil?